Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, da sind wir mal wieder.
Ja, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ist es schon so spät?
16.30 Uhr. Es geht eigentlich. Wir haben uns mit unserer inoffiziellen Pre-Show relativ kurz gehalten.
Ja, ich hatte eigentlich mehr so den Bezug auf, wer hat an die Uhr gedreht.
Ach so.
Gedacht.
Ja, mein Gott, den Karlauer oder diese Redewendung, die kennt ja auch keiner mehr.
Könnte auch sein, ja.
Ja, ja. Wir haben ja ein junges, frisches Publikum. Hoffe ich mal. Im Gegensatz zu den Kreatoren, wie wir es sind, wie man im Neudeutschen sagt.
Ach so, jetzt weiß ich.
Ist der Groschen gefallen. Jetzt, der fiel pfennigweise oder centweise.
Kreatoren, oh Mann.
Ja, ja.
Dieses Neudeutsche.
Ja, mein Gott. So ist es. Hast du den AWS-Ausfall mitbekommen?
Ja. Mhm. Also ich war nicht betroffen, aber ich habe es mitbekommen, ja.
Was mich etwas irritiert hat, sogar Signal war ja betroffen und das Signal auf AWS-Infrastruktur zurückgegriffen hat und wahrscheinlich auch immer noch zurückgreift. Das hat mich etwas enttäuscht. Jetzt sagt er gar nichts
überlegen,
mehr.
Ich brauche momentan ein bisschen länger zum Nachdenken. Mhm, ich habe gerade mal überlegt, was von Signal da auf AWS. Aber ja, warum nicht?
Ja, aber aus sicherheitstechnischen Gründen.
Am Anfang mussten die ja mal stark skalieren. Kann sein, dass sie da generell auf AWS als Backbone gesetzt haben. Ja, kann man machen.
Hat mich etwas irritiert. Aber okay.
Es ist halt die Frage, inwieweit sie gerade ihren sicheren, verschlüsselten Teil da auch sicher irgendwie über AWS dann abdecken können, falls dieser Teil da drauf überhaupt läuft. Ja. Mhm, das ist ja die Frage, wie sie das eventuell im Hintergrund dann oder welche Prozesse da wie aufgeteilt sind.
So ist es. Aber ich möchte jetzt hier nicht aufrufen, Backups zu machen. Das sollte man sowieso tun. Aber na doch, vielleicht sollte man Backups machen von seinen Dingen, die man in der Cloud hat. Dass man die auch mal lokal vorhält. Das ist nochmal ein guter Zeitpunkt dafür aufzurufen oder dazu aufzurufen, dass man dementsprechend auch mal die Dinge backup, die man in der Cloud liegen hat, egal wo. Weil man sieht ja auch, wie viele Dienste auf AWS zurückgreifen. Also wenn AWS mal hustet, dann hat das ganze Netz einen Schnupfen.
Naja, und das muss ja nicht unbedingt AWS sein. Ja, so viele große Anbieter gibt es ja nicht. Solche Kapazitäten zur Verfügung stellen können wie Amazon.
Genau.
Das ist egal, wer es ist. Und wie heißt es so schön, die Cloud ist kein Backup. Ja.
Die Cloud ist kein Backup, nein. Du benutzt letztendlich Infrastruktur von jemand anderem.
Und mal ganz platt, kann ein Teil deiner Backup-Strategie sein.
Ja.
Aber als alleinige Lösung, die Cloud ist kein Backup.
Nein, und generell sollte man sich darüber Gedanken machen, dass man zur digitalen Souveränität kommt in irgendeiner Form und dass man sich seine Daten mehr oder weniger wieder nach Hause holt. Generell, ob jetzt Amazon ausfällt oder nicht. Ne?
Also gerade für unsere Generation, und damit meine ich jetzt eigentlich so, wir haben ja noch die relativen Anfänge vom Internet mitgekriegt und haben da uns bei jedem Dienst, der irgendwie irgendwo mal neu und hip war, ja angemeldet. Ist es natürlich schwierig, da heute so rückblickend noch den Überblick zu haben, gerade bei den Diensten, die noch da sind. Viele sind ja untergegangen, ja, viele, wo man sich angemeldet hat oder die mal hip oder da waren, die man mal genutzt hat oder wo man auch nur ein Konto erstellt hat, die gibt es ja nicht mehr oder sind in anderen Diensten aufgegangen, wurden aufgekauft, heißen mittlerweile ganz anders. Weil ich habe nämlich zuletzt auch gerade wieder zwei Erinnerungs-E-Mails bekommen. Schön, dass du da bist, ja, dass wir dich über diese E-Mail-Adresse noch erreichen können. Du hast dich schon so lange nicht mehr hier angemeldet.
Mhm, ja, ja.
Wenn du gerne deine Daten behalten möchtest, dann tu es doch bitte in den nächsten 30 Tagen, ja. Und ich so, oh nee, wenn ihr das von euch aus gerne löschen wollt, macht das. dann brauche ich mich auch nicht einloggen.
Ja, nein, aber ich meine, generell sollte man sich nicht ausschließlich auf die Cloud verlassen. Und ich meine, ja, es geht jetzt nicht nur darum, dass jetzt AWS einen großen Schluck aufgehabt hatte, sondern es geht auch um die politische Situation, die gerade seit Monaten, Jahren schon vorherrscht. Da sollte man sich unabhängiger machen von amerikanischen
Cloud-Diensten. Gerade, genau, du hast es ja auch angesprochen, ich wollte es auch gerade nochmal erwähnen, das ist ja auch kein aktuelles Thema, sondern das gab es vorhin, oder das gibt es regelmäßig alle paar Jahre, gerade auch wieder, wenn es halt so einen Anlass gibt wie die jetzige US-Regierung. Wie gesagt, gab es in den vergangenen Jahren immer mal wieder den Hinweis, Freunde, Daten im Ausland auf irgendwelchen Servern liegen haben, ist vielleicht nicht so die dolle Idee. Kommt ja natürlich auch mit die Daten drauf an, wenn man da irgendwo Kochrezepte liegen hat, ja, inwieweit ist das halt
relevant, der,
genau. Naja. Das ist, denke ich mal, eher zweit- oder, sagen wir mal, fünftrangig. Ja. Mhm. Aber so andere Sachen, da sollte man sich vielleicht mal überlegen. Das war ja auch vor Jahren mal so ein Trend zum Self-Hosting, dass man sich irgendwie einen deutschen Server oder hier in Deutschland einen Server irgendwo hinstellt und dann da vielleicht sein Ding selbst macht. Oder aber auch zu Hause über NAS oder so, da gibt es ja auch die eine oder andere Lösung, dass man da quasi seine eigene Cloud zu Hause nochmal machen kann. Was auch nochmal so ein Thema ist mit, jetzt sind wir schon wieder in dem ganzen Backup-Thema drin. Weil das ist ja schön, wenn du zu Hause deine eigene Cloud-Lösung hostest, was noch nicht mal so kompliziert ist.
Nextcloud zum Beispiel. Aber Nextcloud kannst du ja auch, du kannst ja einen Hetzner-Server, als Beispiel Hetzner-Server nehmen und kannst da dann eine Nextcloud drauf spielen und da wirst du das so ein bisschen an die Hand genommen. Und ich würde sagen, Nextcloud kann man schon für solche Dinge empfehlen. Und es ist relativ benutzerfreundlich, wenn man ein wenig ambitioniert ist.
Es gibt Serveranbieter oder Hosting-Anbieter, die hier über ihr Webinterface da Installationen anbieten. Ja. Da hast du in 3 Klicks, hast du dir so ein Ding fertig installiert, inklusive Datenbankanlage und so ein Kram. Ja. Also das ist mittlerweile schon sehr einfach geworden. Ja. Was ich nur sagen wollte, zu Hause wird natürlich dann wieder schwierig in Bezug auf die Backup-Strategie mit Offsite-Backup. Da muss man sich auch wieder im Klaren sein, aber wie gesagt, wir sprechen das so oft jedes Jahr an. Deswegen, ich weiß nicht, wie wir heute jetzt wieder dieses Thema aufmachen wollen. Ich denke mal, vielleicht eher zum Ende oder zum Jahreswechsel. Nochmal so dran erinnern für die guten Vorsätze.
Ja, aber ich meine, es war ja ein guter Anlass bezüglich dieser AWS-Geschichte, das nochmal anzusprechen. Und ich denke, ich hoffe, durch diese Situation, die da entstanden ist, sind einige nochmal wach geworden und überlegen sich ihre Cloud-Strategie oder ihr generelles Hantieren mit amerikanischen Diensten und überprüfen das mal ein wenig, was man da so tun und machen kann. Ja. Und man muss nicht alles in die Cloud speichern, man kann auch vieles dementsprechend zu Hause aufbauen oder sich bei einem Hoster in Deutschland oder in Europa zumindest unterbringen, hätte ich bald gesagt, oder dort seine Heimat finden, seine digitale Heimat und da dementsprechend aktiv werden.
Man muss sowieso, jetzt sind wir eh schon in dem Thema drin, man muss sich sowieso mehr Gedanken machen in Zukunft, was man mit seinen Daten und welche Dienste man nutzt, gerade im Online-Bereich, gerade wenn man halt bequem irgendwo, iCloud Backup ist so ein Thema. Klar, verschlüsselt in der Cloud, auf Apple, nicht von Apple gehostet, aber von Apple genutzten Servern, die haben ja nicht nur eigene, sondern nutzen ja auch Third-Party-Server-Farmen für die iCloud Backups in verschiedenen Ländern. Und da müssen wir, aufpassen, da müssen wir auf jeden Fall das Thema verfolgen. Immer mehr Länder versuchen Zugriff auf diese Daten zu bekommen. Und zwar nicht nur von Apple, sondern generell alle verschlüsselten oder alle Dienste, die verschlüsselte Online-Services anbieten, sind momentan unter Druck, dass die Länder in die Gesetzgebung oder versuchen halt Gesetze zu erlassen, um da halt Zugriff drauf zu bekommen. Mhm. Wenn nicht schon auf die Geräte, dann zumindest mal auf die Backups, die irgendwo in der Cloud liegen. Mhm. Und wie gesagt, da muss man definitiv die nächsten Jahre das sehr aufmerksam verfolgen. Wir hatten es jetzt auch gerade wieder England, die die dran sind. Ja, da ist zwar gescheitert, aber der nächste Entwurf steht ja auch schon wieder vor der Tür. In Europa sind Bestrebungen zugange. Amerika ja sowieso. Ja. Von daher, sensibles Thema, muss man auf jeden Fall im Auge behalten.
Auf jeden Fall.
Und wie gesagt, nicht nur China, ja, sondern weltweit ist das ein Thema,
so ist es,
was, denke ich mal, die nächsten Jahre akut werden wird.
Wenn es nicht schon akut ist. Es wird immer nur noch schlimmer.
Das ist eine andere Sache.
Es skaliert sich immer nur noch weiter hoch oder es eskaliert sich immer nur noch weiter hoch, das Ganze. Und Daten sind das neue Gold, wie man so schön sagt. Für die Leute, die danach Begehrlichkeiten haben. Ne? Das ist klar. So ist es.
Dann momentan, musst du auch mal gucken, dieses Do Not Track, gerade alles, was in diese Werberichtung geht,
ja.
Wo ja auch Google gesagt hatte, sie ziehen nach, wo Apple ja mit auch ein Vorreiter war, was auch in die Gesetzgebung oder in die europäische Gesetzgebung ja reingegangen ist, was du nicht darfst, ja, nicht Verschlüsselung, sondern Verschleiern der Daten, ja, Übertragung, Privatsphäre etc., wo ja jetzt aus Amerika auch schon wieder Druck gemacht wird, das aufzuweichen. Von daher, wie gesagt, selbst wenn was da ist, ja, kommt der Druck von außen und es wird versucht, das aufzuweichen. Ja.
So ist es. Ja, also, seid datensparsam unterwegs im Netz und versucht es so viel wie möglich lokal zu Hause vorzuhalten oder zumindest bei einem europäischen oder deutschen Hoster und beschäftigt euch mal mit eurer privaten Cloud. Nextcloud ist nicht mehr so ein Hexenwerk, wie es früher einmal gewesen ist.
Ja, wie gesagt, wenn man es bewusst tut, wie ich ja auch zum Beispiel mit den Google-Diensten, man muss sich halt bewusst sein, was man da macht.
Richtig,
was man wo halt dann auch bereit ist, an Daten halt preiszugeben.
Ja.
Wie gesagt, ich habe hier keine high-sensitive Daten, die irgendwie bei Gmail rumgehen. Ja. Ich schreibe keine Firmengeheimnisse in Google Docs rein. Ich lade keine komprimierenden Fotos zu irgendwelchen Cloud-Diensten hoch. Von daher, wie gesagt, ich bin mir bewusst, wie ich die Dienste halt einsetze.
Ja.
Wenn das jemand für sich ja dann auch bewusst ist, ist es ja okay. Wenn er weiß, was er da macht, ist ja in Ordnung, kann man die Dienste auch gerne nutzen. Aber man sollte da halt bewusst halt rangehen. Man sollte sich da entsprechend Gedanken auch drüber machen. Weil da einfach nur alles irgendwo rein, ist halt schwierig. Weil gerade auch das, auch wenn die Dienste ja relativ privat sind, eine Gmail von mir hat in der Regel kein anderer Zugriff drauf, außer halt Google. man weiß ja nie, zuletzt auch wieder riesen Data Breach, was halt irgendwo vielleicht doch entweder gehackt, geleakt wird, wie auch immer. Deswegen Gedanken drüber machen. Man sollte schon wissen, was man da tut. Ja. Das ist wie bei allem, auch bei Online-Diensten, sollte man wissen, was man da tut. Und dass man da keine 400 Seiten, wie heißt es so schön, Euler durchlesen kann, ist auch klar. Ja. Aber ja.
So ist es. Ja, gut. Aber man kann ja immer nur wieder aufrufen zur Sensibilität und dass man sich darüber Gedanken macht. Das soll nur ein Anstoß sein und wie das jeder umsetzt, das muss jeder für sich selbst entscheiden, logischerweise. Wir wollen jetzt auch nicht den Zeigefinger erheben. Das soll nur ein Gedankenanstoß sein und jeder muss mit diesem Gedankenanstoß das tun, was er für richtig hält. Ganz klar. So ist es. Gut. Das nächste Thema können wir auch eigentlich ganz kurz abhandeln oder das erste Thema der Sendung. Es gibt mal wieder eine Rückrufaktion von der Firma Anker. Die hatten in der letzten Zeit echt Probleme und jetzt kommen neue Probleme auf sie zu im Bereich Lautsprecher und Powerbanks. Mittlerweile dehnt sich das Problem auch auf die Lautsprecher aus, also auf die Bluetooth-Boxen und die machen zumindest in Japan derzeit Probleme, aber wir haben ja aus der Vergangenheit gelernt, die letzten Rückrufaktionen sind zuletzt auch erst in anderen Ländern gestartet und sind dann zu uns rübergeschwappt, zumal es diese Produkte auch bei uns gibt, die auf der Rückrufaktionsseite stehen. Also ist es nach meiner Meinung nur eine Frage der Zeit, dass es bei uns dann in absehbarer Zeit auch bezüglich dieser Produkte eine Rückrufaktion geben wird, weil es auch schwerpunktmäßig wieder um Akkutechnik geht. Und Anker hat das so kommentiert, dass sie Probleme mit der Zuliefererkette haben und dass es da wohl bei dem Akkulieferanten Probleme gibt. Ja, gut. Trotzdem steht die Marke Anker drauf und es fällt letztendlich auf Anker zurück. Ja, ist schade, weil sie gerade in den letzten Jahren, hätte ich bald gesagt, naja, in den letzten Monaten vor diesen ganzen Rückrufaktionen doch sehr solide und gute Produkte am Start hatten. Ist es umso schlechter, dass sie jetzt in den letzten Wochen, würde schon sagen, fast lückenlos Rückrufaktionen haben und hatten.
Naja, schade. Das, wo ich vor kurzem erst meine erste MagSafe Powerbank von der Marke gekauft habe. Mhm. Aber die ist bis jetzt, was heißt bis jetzt, aber die ist nicht von diesen ganzen Rückrufaktionen bisher betroffen, weil da gab es ja auch Webmodelle, aber nicht die, die ich habe. Ja.
Okay. Ja. Ich habe letztens eine interessante MagSafe-Lade-Akku-Powerbank gesehen. Die basierte zwar auf MagSafe, hat aber nicht über MagSafe geladen, sondern wurde dann per USB-C-Kabel mit dem Gerät verbunden. Hintergrund der Geschichte, Ladeverlust. Also du hast ja bei MagSafe diesen Leistungs- und Ladeverlust, dann hast du ja letztendlich direkt über Kabel nicht. Idee ist nicht schlecht. Ja, war nur etwas ungewohnt oder sah etwas ungewohnt aus, das Ganze. Erst dachte ich, das war eine SSD oder dementsprechend Flash-Speicher, war aber halt eine Powerbank.
Ja. Naja. Ja, das Problem an der Sache ist ja durch die Magnet, beziehungsweise es entsteht ja durchaus auch eine gewisse Wärmeentwicklung. Das ist natürlich Energie, die flöten geht, die halt nicht zum Laden.
Genau.
Oder die iPhone-Batterie halt nicht erreicht. Ja.
Naja, das haben wir
halt einen Ladeverlust. Das ist ja auch das Problem, in Anführungszeichen, bei der MagSafe-Batterie von Apple für das iPhone.
60% schafft das Ding nur. Ja.
Obwohl es dieselbe oder Akkugröße im Prinzip ist wie im iPhone Air verbaut. Ja.
Liegt leider in der Natur der Sache. Ist ja bei den induktiven Ladegeräten, also den Netzladegeräten, das Gleiche, bloß da fällt es letztendlich nicht auf, weil der Strom im Endeffekt aus der Steckdose kommt und nicht aus dem Akku. Und von daher merkst du das so schnell nicht, in dem Sinne. Und deswegen ist es da nicht so auffallend wie bei Powerbanks.
Ja.
So ist es. So, lass uns doch mal zum Dauerbrenner-Thema kommen, dem iPhone Air. Das entwickelt sich so langsam zum kleinen Sorgenkind, würde ich sagen.
Das war oder ist aktuell immer noch ein großes Thema. Ja.
Ja, das kocht immer wieder hoch und es gibt viele Gerüchte und auch viele Analysten, die sich da zu Wort melden. Es gibt verschiedene Aussagen zu verschiedenen Situationen und jeder weiß es besser und jeder weiß es, will den anderen übertreffen. Aber im Moment sieht es halt so aus, dass Apple wahrscheinlich dieses Jahr noch die Produktion auf um 1 Million reduzieren möchte. Das ist die erste Nachricht, die es diesbezüglich gab, der Produktionsreduzierung von einem Analysten. Das war ein japanisches Magazin, Mizuho Securities. Und die haben dementsprechend den Bericht bei The Elec veröffentlicht. Und die haben, wie gesagt, noch den Teufel weniger an die Wand gemalt. Die haben nur gesagt, dass es sich dieses Jahr noch um 1 Million reduzieren wird. Dieses Jahr ist jetzt nicht mehr so lang. Wir haben heute den 24. Oktober. In 8 Wochen ist Weihnachten. Denkt dran. Ming-Chi Kuo hat sich dazu geäußert, dass es noch etwas schlimmer ausfallen wird, dass sie die Produktion um 80% reduzieren wollen. Und nur mal so zu Erinnerung, 80% Produktionsreduzierung, das sind die Reduktionszahlen, die Produktion eigentlich betreffen, wenn das Gerät quasi kurz vorm Auslaufen ist, also wenn sie quasi kurz vor der Neuvorstellung eines Gerätes sind.
Also ich denke nicht, dass Apple den Artikel einstellen wird bis zum Release der nächsten iPhones.
Nein, das nicht.
Aber was da natürlich sein kann, ist, dass sie die Produktion auf ein absolutes Minimum runterfahren.
Ja, man streitet sich halt. Streitet sich halt im Moment darüber, wie stark es reduziert wird. Dass sie das weiterlaufen lassen werden, das sehe ich auch klar, weil sie werden nicht diesen drastischen Weg gehen, wie es Samsung getan hat.
Zumindest mal nicht offiziell, ja.
Ja, und sie werden halt später, also das Gesicht noch bewahren, bis bis zur nächsten Produktvorstellung. Und dann wird man halt sehen, ob das iPhone R2 kommt oder ob das Gerät gestrichen wird und ein anderer Formfaktor dafür kommen wird.
Was auch sein könnte, ist, dass es halt eventuell runterrutscht in die nicht mehr aktuell, wird aber noch verkauft. Status, ja, wie zum Beispiel auch das iPhone 16, dass man dann sagt, okay, das iPhone 17 und 17 R werden noch verkauft, ja, wenn das 18er rauskommt und die Pro-Modelle sind halt weg, so wie halt aktuell, ja, dass mit den iPhones läuft, dass dann etwas R eventuell dann so noch weiterläuft, aber
ja, ich meine,
das ist noch viel zu früh, ja, das ist halt echt die Frage, ob die Verkaufszahlen halt in China stabil bleiben. Da hatten wir aber letzten Mal schon drüber gesprochen. Oder ob das jetzt so der Hype ist, der aktuell läuft und dann schläft es da auch ein. Ja, könnte auch sein.
Apple hat ja einen großen Vorteil. Da, wo das Produkt jetzt steht im Line-Up, da war ja vorher immer ein Gerät, was variabel war. Oder es war immer eine variable Produktpositionierung. Mhm. Da war das Mini, da war das Plus. Gut, das Plus gab es, glaube ich, zweimal. Ein 15 Plus und ein 16 Plus. 14 Plus gab es, glaube ich, gar nicht, ne? Wenn ich richtig informiert bin. Das gab, glaube ich, auch nur zwei Produktgenerationen vom Plus. Und das Mini hatte, glaube ich, auch nur zwei Produktgenerationen. Also es gab, glaube ich, zwei Minis und zwei Plus-Geräte gab es, nach meiner Meinung. Und vielleicht gibt es noch ein iPhone R der zweiten Generation und dann wird das vielleicht auslaufen, nehme ich an. Das ist so eine realistische Spekulation. In Anführungsstrichen. Mhm. Vielleicht schaffen sie es bei der zweiten Generation, weniger Abstriche zu verbauen, eine bessere Kamera reinzubauen, etc. Wer weiß, was dann bezüglich der Kamera passiert. Akkutechnisch hat es eigentlich ganz gute Kritiken bekommen. Das soll wohl auch nicht so das Problem sein. Ich glaube, der größte Knackpunkt ist die Kamera. Oder man könnte.
Also, wenn du das irgend von jemand hörst, ist es eigentlich immer die Kamera.
Oder man könnte es auch so sagen, das iPhone 17 ist zu gut. So könnte man auch argumentieren. Ne? Weil die Geräte laufen nämlich sehr, sehr gut. Da will Apple die Produktion im Laufe dieses Jahres um 2 Millionen erhöhen, sagt zumindest der japanische Analyst oder das Analystenhaus, wie man es auch nennen mag. Weil durchweg die 17er Generation, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 laufen sehr gut und da will Apple nochmal eine Schippe oben drauf legen. Speziell das 17er, das kriegt ja durchweg gute Kritiken. Halte ich auch für, ich wiederhole mich, aber trotzdem für ein ganz starkes Gerät. Ja. Gut. Und nochmal auf die Aktie zurückzuschauen, da gab es nämlich auch ein ganz großes Hoch. Am 20.10. reichte die Apple-Aktie ein neues Allzeithoch, nämlich $264.38. Ja, wie gesagt, 20.10., ich weiß jetzt nicht, wie der Kurs heute ist. Ja.
Ja, da hatte man vorher ja schon bei dem, wir müssen nicht über Aktienkurse sprechen, aber das war ja auch schon eine ganz üble Stimmung, als die Aktie mal nachgegeben hatte wie lange ist das? Ja, wie gesagt, egal, wir müssen da jetzt nicht drüber reden. Aber da war ja hier so die Todgräberstimmung, ja, und jetzt, wie gesagt, schon wieder, das ist, naja.
Ja, und noch eine kleine Anmerkung, wer das iPhone R trotzdem gut findet, da mag es sicherlich einige geben, der kann bei Amazon derzeit das Gerät relativ günstig erwerben, nämlich für 999 Euro anstatt 1.199 Euro. Und das ist in dieser kurzen Zeit nach meiner Meinung rekordverdächtig günstig. So günstig oder so starke Preisreduzierungen gab es in so einem kurzen Zeitraum nach meiner Meinung noch bei keinem iPhone, selbst bei Drittanbietern nicht, wie es ja Amazon ist. Das ist 17% unter dem letztendlichen Verkaufspreis. Also ist das schon mal eine Aussage. 1.000 Euro für das Gerät, für alle diejenigen, die das haben wollen, die können da jetzt einen guten Schnapper machen.
Ja, vor allem für, wie gesagt, Neuware. Also das ist kein Refurb, nix. Ja, da kann man eigentlich nicht meckern. Ja.
Ja, und wer sich dementsprechend darüber klar ist und die Defizite kennt und damit leben kann, let's go. Ne? Warum nicht? Für mich ist ja der Brainer halt oder der Dealbreaker, nicht der Brainer, die Kamera.
Ja,
und
genau.
der Mono-Lautsprecher. Wir haben das ja in der Uni gerade als Bereitschaftstelefon und ab und zu, wenn ich Technikbereitschaft habe, dann habe ich das Gerät halt dabei und ja.
Wobei, da würde ich sogar sagen, solange die Lautstärke passt, wäre mir das eigentlich auch schon wieder egal.
Ja, klar.
Ich muss nur was hören können.
Für den Einsatz ist mir das egal, aber wenn ich es jetzt privat einsetzen würde, das Gerät, dann wäre mir der Lautsprecher definitiv zu schlecht, weil ich durchaus Podcasts ab und zu, gerade so kurze Podcasts, so à la Daily Coffee Break, so kurze Informationspodcasts, die höre ich durchaus mal über den verbauten Lautsprecher. Und das klingt schon wie der berühmte sacknasser Schrauben. Ne? Gerade im direkten Vergleich zum 17er.
Wobei ich da zu Hause auch schon wieder so weit bin, dass ich hier eigentlich viel über meine kleinsten Bluetooth-Lautsprecher,
ja, aber die sind ja nicht immer connected etc. Und manchmal lohnt sich das gar nicht. Also ich höre wirklich, auch wenn ich mal so im Haus unterwegs bin, habe ich das iPhone irgendwo in der Tasche.
Da habe ich die In-Ears.
Ja.
Und die sind auch Bluetooth.
Ich versuche das zu vermeiden, solange In-Ear-Kopfhörer zu tragen. Habe ich manchmal Probleme mit, dass ich das...
Ich bin sogar mittlerweile zu übergegangen, die zu nutzen, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin. Gerade wegen dem Noise-Canceling.
Also ich höre derzeit sehr, sehr viel mit diesen, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, wir haben sie aber im Podcast besprochen, mit diesen JBL-Dingern, die aufliegen, die so einen kleinen Earwing haben und die quasi nicht ins, die so einfach nur vor dem Gehörgang dran liegen sozusagen. Weil damit kann man auch die Umgebung sehr gut wahrnehmen und man schiebt sich dementsprechend nichts in den Gehörgang rein. Das fühlt sich für mich im Moment sehr, sehr gut an. Also das ist eigentlich im Moment, wenn ich mit Kopfhörern umherlaufe, die meistverwendetsten Kopfhörer derzeit.
Ich will da im Moment eigentlich meine Ruhe haben. Ich bin auch schon mit den Hunden gelaufen, hatte die drin und hatte nur das Noise Cancelling an.
Ja, gut.
Nicht mal irgendwie ein Podcast oder Musik oder irgendwas.
Ich bin ja so ein Podcast-Junkie, das ist ja das Problem. Ne? Ja.
Mir ist zuletzt morgens passiert, ich bin losgelaufen. Wir waren dann hier, sind aus dem Ort raus, waren im Grünen. Ich stecke die Dinge ins Ohr, will einen Podcast anmachen, dann merke ich, oh, du hast das Telefon zu Hause liegen lassen.
Das
ich habe es einfach drin gelassen, weil es schön ruhig war.
Übrigens, ich bin letztens, was mich stark verwundert hat, nur mal so einen Blick in die Landwirtschaft reinzuwerfen. Ich bin letztens Traktor gefahren und da habe ich den ersten Traktor bewegen dürfen mit CarPlay. Ja, es
nach GM jetzt gesagt hat, es läuft überall aus in allen Fahrzeugen.
Nee,
da hast du CarPlay im Traktor.
Ja, ein Fendt Vario 930, also recht aktuelles Modell. Und mit CarPlay-Unterstützung und einer sauguten Stereoanlage verbaut. Das war echt genial, muss ich sagen.
Ja, auch der Landwirt will seinen Luxus, ne?
Ja, Klimaanlage ist ja sowieso schon obligatorisch bei den Traktoren, aber das Ding.
Selbst Landwirte sind mittlerweile total verweichlicht, ey.
Oh, jetzt hast du ein paar Kommentare generiert.
Ja, mein Gott, die Leute wissen, wie es gemeint ist.
Nein, aber das ist wirklich High-End, das Teil gewesen. Aber es war sehr interessant. Da macht das doch Spaß, mal den Bauern unter die Arme zu greifen.
Naja, so breit wie eine Straße, das Ding, ne?
Naja, das war schon ordentlich breit, ja.
Ja.
Aber auf dem Feld ist es ja uninteressant.
Ja, mit dem Ding fährst du doch nicht durch den Feldweg. Komm, der ist für die Straße gebaut.
Ich muss aufs Feld kommen, um den Acker zu pflügen oder sonst was.
Ja, genau.
Nee, aber schönes Fahrzeug, hat mir gefallen. War toll, wollte gar nicht wieder aussteigen.
Ja, wäre was für die Garage, ne?
Passt nicht rein von der Höhe.
Kommt auf die Garage drauf an.
Ja. Deswegen habe ich auch eine Grube und keine Hebebühne in der Garage. Ich kann mir so eine Hebebühne einbauen, aber irgendwann kommt das Dach.
Ja, da kannst du nur noch so die super flachen Sportwagen, ne?
Habe ich ja leider nicht. Arbeite ich ja noch dran. Beim ersten Porsche ist es gescheitert. Jetzt arbeite ich am zweiten. Na gut.
Na, wir machen unser AI-Tool für Podcast-Titelmarken schon wieder durcheinander.
Nein, das läuft schon. die fassen das ja sehr schön zusammen. Man muss zwar noch ein bisschen nachschärfen und nachkorrigieren.
Ja, das sowieso.
Aber das muss man machen, ja. Das läuft ganz gut im Prinzip.
Genau.
Wir wollen ja nicht unsere Tricks alle verraten, mein Gott.
Ei, oh. Ja. Rausschneiden.
Nein, nein, wir schneiden ja nichts raus. Okay, gut, also, wir verlinken auch nochmal den Preis des Gerätes in den Shownotes. Und wer bei Amazon kaufen möchte, der kann es auch gerne über den Link tun. Dann gibt es für uns noch einen ganz kleinen Obolus. Für euch wird es logischerweise nicht teurer. So, es geht weiter mit einem neuen Gate, der nach meiner Meinung gar kein Gate ist. Aber weil es so lustig ist, habe ich das hier mal ein bisschen aufgearbeitet. Es gibt... Nach meiner Meinung ist es kein Gate, aber es wurde schon als Color Gate tituliert. Warum fällt mir jetzt gerade Benetton ein mit United Colors auf Benetton? Keine Ahnung. United Colors auf Apple. Jedenfalls, es sind wohl auf Reddit einige Geräte aufgetaucht, die sich verfärbt haben von Orange zu Pink oder von Orange zu Rosa oder Hellorange, wie man es auch nennen mag. Und das ist in verschiedenen Varianten oder Variationen aufgetreten. Mal sehr stark, mal etwas schwächer, etc. pp. Also die Ausprägung oder die Verfärbung, die war sehr, sehr unterschiedlich. Auf Reddit war halt ein Nutzer, da sah es extrem schlimm aus. Das sah aus, als ob das wirklich komplett ausgeblichen ist, als ob es in der Sonne gelegen hat, jahrelang, oder in der Wüste gelegen hat, oder dass es wirklich ausgemergelt ist von der Sonne, etc. Und dann gab es da verschiedene Abstufungen. Ja, und die Geschichte, die hat jetzt mehr oder weniger auch ein Ende gefunden, in Anführungsstrichen. Nämlich 9to5Mac hat sich dem mal angenommen und die haben festgestellt, dass es anscheinend an Wasserstoffperoxid liegt. Das ist ja ein Bleichmittel. Und anscheinend hat das diese Verfärbungen ausgelöst oder hervorgehoben. Oder das Material hat sich halt verändert. Und Aluminium ist ja relativ weich und auch durch diesen Eloxierungsprozess wird ja das Material bearbeitet etc. Und ich drücke das jetzt mal ganz platt aus, öffnet sich das Material und dadurch kann natürlich auch Bleichmittel eintreten und Aluminium verändern. Und es ist ja generell so, Apple warnt ja schon seit Jahren davor, egal was es jetzt für ein Gerät ist, ob es jetzt ein 13er, ein 12er ist oder auch jetzt das 17er, dass man die Geräte nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln reinigen soll. Auch gerade beim Display. Da geben sie bestimmte Anleitungen, wie man das Display reinigt oder mit was für Mitteln man das Display reinigen soll. Und letztendlich geht man halt davon aus, dass man einen Reiniger verwendet hat, der Anteile von Wasserstoffperoxid beinhaltet. Und dass diese verschiedenen Verfärbungsgrade aufgetreten sind, liegt wahrscheinlich daran, dass man Reinigungsmittel verwendet hat, die verschieden starke Anteile von diesem Bleichmittel beinhalten. Das ist relativ logisch, ganz klar. Hat man viel drin, ist die Verfärbung stark. Hat man wenig drin, ist die Verfärbung weniger stark. Ich sag mal, was muss man denn eigentlich im Kopf haben, dass man da mit Wasserstoffperoxid an sein Gerät rangeht, um es zu reinigen? Also da sehe ich jetzt die Schuld ehrlicherweise eher beim Nutzer als bei Apple, muss ich sagen. Das ist meine Meinung.
Ja, die Frage ist halt, weiß man immer oder achtet man immer darauf, was in dem Reinigungsmittel drin ist, ja. Ich sehe das ja bei unseren Kunden oder bei den Endverbrauchern von unseren Produkten auch, dass einige da mit ihren Standardreinigungsmitteln drangehen, obwohl wir bestimmte Inhaltsstoffe auch in den Warnhinweisen eigentlich angeben, die nicht genutzt werden sollen. Und dann, wie gesagt, tun sie es trotzdem. Kommt leider vor. Aber auch da wäre ich halt bei so einem teuren Artikel doch ein bisschen vorsichtiger und würde mal drauf achten.
Ja, aber wahrscheinlich, was will man von einem Land erwarten, wo der Präsident empfohlen hat, Bleichmittel gegen den Coronavirus zu schlucken.
Ach, diese Nummer schon wieder.
Ja. Oder eine Pferdewurmkur, das hat er ja auch empfohlen, ja. Dementsprechend. Also vielleicht ist das so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes abgefärbt. Und man dachte, naja, was für Corona gut ist, kann ja für das Reinigen von iPhones nicht schlecht sein.
Aber egal.
im witzigen Sinne. Hm. Ja, die gehen ja immer noch davon aus, die Hardcore-Trumpisten, dass das eine Möglichkeit gewesen wäre, Bleichmittel zu schlucken. Ja, Mahlzeit. Ja, gut. Also ich sag mal so, das ist jetzt ein Gate, was wirklich ein bisschen übertrieben ist und wo ich da jetzt mal ausnahmsweise nicht die Schuld bei Apple sehe. Zumindest zum heutigen Informationsstandpunkt. Ja. So ist es.
Ja, man muss generell aufpassen. Ja. Man sollte sich vielleicht gerade bei allen Artikeln, die einen gewissen Wasserschutz auch haben und nach IP, was auch immer, zertifiziert sind, mal sich die Gebrauchsanleitung durchlesen, weil in vielen wird erwähnt halt, dass bestimmte Reinigungsmittel nicht in Kontakt mit dem Produkt halt gelangen sollten, weil eventuell die Dichtigkeit angegriffen wird.
Ja.
Da zum Beispiel auch, es gibt bestimmte Spülmittel, ja, also wenn man zum Beispiel eine wasserdichte Uhr, auch wenn sie aus Kunststoff ist, nicht Metall oder so, ja, es gibt ja diverse Modelle, unter anderem ja auch Casio mit der G-Shock oder so, ja, die in dem Bereich ja auch mit relativ günstigen Modellen unterwegs sind, die trotzdem qualitativ gut sind. Und da gibt es andere Hersteller noch, die auch in dem Segment unterwegs sind. Wie gesagt, wenn man die generell immer anhat, ja, schwierig. Gerade Spülen etc., da wird einiges erwähnt in den Bedienungsanleitungen oder in den Hinweisen. Duschen, Baden, manche, wie gesagt, Körperpflegeprodukte können da auch oder könnten, wie gesagt, da das angreifen. Da muss man aufpassen. Und das sind halt auch so Sachen, wo man sich vielleicht keine Gedanken drüber macht. Ja.
Das ist so, ja.
Ja.
Aber generell, ich meine, mein iPhone reinige ich erstmal in erster Linie, wenn es leicht
Wasser, ne?
Kann man machen. Ist IP-zertifiziert. Nein, erstmal mit einem trockenen Mikrofasertuch. Und wenn es dann immer noch nicht hilft oder wenn, also auf der Rückseite, da entsteht ja bei mir zum Beispiel kaum irgendwo Dreck, weil ich das in einem Case habe. Aber wenn es auf der Vorderseite immer noch nicht ausreicht, die Fingerabdrücke mit einem trockenen Mikrofasertuch zu entfernen, dann nehme ich das Reinigungsmittel, was auch Apple empfiehlt.
Und zwar nicht vom Display, sondern von deiner Displayschutzfolie, ne?
Verwende keine Displayschutzfolie.
What?
Nee. Und meine Geräte haben nicht einen Kratzer, noch nicht einmal Mikrokratzer.
Kann nicht sein.
Doch, ist so.
Nein.
Weil ich mit entweder mit einem Folio-Case arbeite oder mit einem Sleeve arbeite.
Okay.
Je nachdem.
Okay. Gut.
Da wird es in der nächsten Sendung auch nochmal einen Case-Tipp geben diesbezüglich. Teste ich gerade was ganz Neues. Also für mich was Neues. Jetzt nichts kategorisch Neues, sondern nur für mich ein neues Produkt. So. Ja, also für mich ist das kein Gate, was wirklich eine Relevanz hat in meinen Augen. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. So, und dann gibt es neue Gerüchte, dass Apple angeblich eine Generation namenstechnisch überspringen möchte. Es gibt kein iPhone 19 oder soll kein iPhone 19 geben. Apple springt direkt zum iPhone 20. Das hatten wir ja schon mal. Das iPhone 10 kam 2000, oder iPhone X, wie man es auch nennen mag, es ist ja offiziell das iPhone 10, kam 2027 raus. Zeitgleich dazu kam das iPhone 8 raus und es gab kein iPhone 9. Das 9er wurde übersprungen. Ne? Die Geschichte wiederholt sich. Angeblich wird Apple das dementsprechend auch tun und es gibt dann 2027 nicht das iPhone 19, es gibt dann halt das iPhone 20. Das ja, Jubiläums-iPhone ist es ja nicht, weil Jubiläum ist es ja dann nur, wenn es irgendwas mit 25 beinhaltet. Geburtstags-iPhone, würde ich sagen. Ja. Hätten sie damals...
Oh, da gibt es einen Android-Gerätehersteller, der müsste ja dann schon wieder eine Nummer überspringen. Eieieiei.
Hätten sie damals nicht das iPhone 10S gebracht und wir hätten das 10S 11 benannt, dann wären wir jetzt schon beim 20, dann wäre das hingekommen mit dem 20er.
Ja, hättest du nicht das 3 und das 3 GS gehabt?
Ja, da hätte man das auch so anbringen können, ganz klar.
Aber wir hatten ja auch kein 2er.
Nö.
Wir hatten ja das iPhone, das iPhone 3G und das 3GS, ne?
Ja, glaub schon. Hm. 4S gab es auch dann noch, 5S. Ja. Gut, anyway, ist relativ wahrscheinlich, weil, wie gesagt, 2027 wäre dann ja das 20-jährige, der 20-jährige Geburtstag des iPhones und von daher liegt es auf der Hand, dass das dann etwas vorgezogen oder ausgesetzt wird, wie man das auch nennen mag. Also so unrealistisch finde ich das ja gar nicht, weil sie es ja schon einmal getan haben. Jo. Schauen wir mal. Hm. Dann kannst du ja doch früher auf dein iPhone umsteigen vom 13er. Dann klappt deine Rechnung ja wahrscheinlich doch dann.
Ja, das wäre ein Jahr wieder gespart. Ja,
ja, wie man es auch nennen mag. Aber mit Augen zu und durch könnte man sagen, das schaffst du noch, bis das 13er so lange am Leben zu erhalten.
Ja, da muss man mal abwarten.
Naja, mal gucken, was da noch für Angebote über den Weg laufen. Kommt Zeit, kommt iPhone.
Vielleicht ist das iPhone 19 ja dann so interessant.
Ja, weiß man nicht. So, es gibt mal wieder Neuigkeiten über faltbare Geräte aus dem Hause Apple. Diesmal geht es nicht um das faltbare iPhone, nein. Es geht um das faltbare iPad.
Ach ja, als ich diese Überschriften gelesen habe, wurde es mir auch schon wieder so schlecht. Ey.
Ja, was heißt schlecht? Mark Gurman hält die Gerüchteküche am Laufen und er verschiebt einfach nur die Daten nach hinten. Und so kann man das ja auch machen. Nein, es wird sich alles nur etwas verschieben.
Ja, die Problematik, die du beim faltbaren iPad hast, ist ja eine Geschichte, die sich ja eigentlich durch die komplette iPad-Historie durchzieht. In der Entwicklung war das, oder wie wir heute wissen, war in der Entwicklung ja eigentlich auch das iPad CS geplant. Steve Jobs war von den Möglichkeiten, gerade von der Software her, so begeistert, dass er gesagt hat, wir müssen da ein Telefon draus machen, um das mal so kurz und bisschen überspitzt halt darzustellen. Und so ähnlich ist es ja anscheinend, oder was heißt ähnlich, aber wir haben anscheinend auch den Fall beim Fold, dass man halt zuerst das iPhone Fold machen will, ja. Und dann danach das iPad Fold kommen soll. Und wenn sich halt das iPhone verzögert, verzögert sich halt auch das iPad.
Ja, das ist die logische. Ja.
Da auch sagen würde, Apple, fuck it. Ja, ich denke mal, klar, wieder Displaygröße, ein anderes Thema, bla bla bla. Aber wenn ihr doch im Zeitplan seid, dann bringt doch einfach das iPad vorher raus. Das iPhone ist mittlerweile so spät dran, mein Gott.
Ja, also ich sag's ja immer wieder, der Markt ist ja so marginal unterwegs, der Foldable-Markt, da ist das auch egal, ob es ein Jahr später oder früher kommt, also ob das iPhone jetzt vor dem iPad kommen würde oder danach, ist letztendlich...
Das einzige Problem, was du hast, ist die Leute, die auf ein Foldable warten,
ja, und
je nachdem,
welche iPad
Größe
bekommt,
halt das iPad hat, dieses iPad, da ist die Kohle halt weg für ein iPhone.
Ja, falls sie dann überhaupt auf das iPad aufspringen werden. Naja, aber jetzt nochmal, fassen wir nochmal die Gerüchtesituation zusammen. Es sollte eigentlich 2028 kommen. Jetzt hat sich das alles verschoben oder angeblich verschoben auf 2029 oder später. Mit später hält man sich ja alles offen. Später kann ja auch 2055 sein.
Oder wie sich die Pläne halt noch ändern.
Diese Aussage oder später ist alles offen. Ich habe ja nicht gesagt, dass es 2029 kommt oder später. Ja, das ist so. Und mittlerweile hat er auch eine Prototypennummer rausgehauen. Die ist nach meiner Meinung auch ganz neu. J312. Na gut, da kann ich jetzt recht wenig mit anfangen. Und es liegt wohl auch daran, dass es Gewichtsprobleme gibt. Ich meine, wer hat die nicht? Aber das iPad hat eindeutig Gewichtsprobleme, weil das ganze Ding soll 1,6 Kilo wiegen. Und das ist für ein iPad ordentlich. Ordentlich. 18 Zoll ohne Tastatur, 1,6 Kilo, da kann man sich doch schon...
Was soll an dem Ding denn bitte 1,6 Kilo wiegen?
Ja, das Scharnier nehme ich an. Nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, was anderes kann es ja nicht sein.
Ja, Akku, ne? Akku wird wahrscheinlich auch ein Hauptbestandteil des Gerätes sein, nehme ich an. Ja, also wie gesagt, die haben Gewichtsprobleme, die kriegen das Ding nicht abgespeckt. Und Displayprobleme gibt es angeblich auch und allgemein gibt es Probleme vom Funktionsumfang her. Da kann man natürlich auch viel hineininterpretieren. Was meinen Sie jetzt mit Funktionsumfang? Meinen Sie das hardware-technisch oder meinen Sie das software-technisch? Weil hardware-technisch, was soll das Gerät funktionstechnisch können? Es muss fix sein, es muss ein vernünftiges Scharnier haben. Ja, ich vermute mal, der Funktionsumfang bezieht sich dann auf die Software. Ne? So sehe ich das.
Ja.
Ja, und der Preis soll bei ca. 3.000 US-Dollar liegen. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, das muss man wollen, das Gerät.
Ja, das muss man auf jeden Fall wollen. Aber ich habe gerade mal zwischenzeitlich geguckt, was ein iPad wiegt.
Ich glaube, bei 600 Gramm, ne, das Pro, das Große.
Das Wi-Fi und 3G-Modell 0,73 Kilo.
Also 730 Gramm. Ja.
Ja. Das ist natürlich schon, also da sind wir schon dicht an den 1,6 dran.
Bitte?
Wenn du es doppelt nimmst, von der Größe her.
Ach so, ja, ja.
Ja, wobei das iPad ist ja größer als,
Naja, aufgeklappt 18 Zoll. 18 Zoll aufgeklappt.
Ja, okay, aber hat das iPad nicht 11?
Das kleine 11, das große 13.
Genau, ja, 11 ist ja zu groß. Also du kannst ein paar Gramm nochmal abziehen für eine 9 Zoll Größe. Aber es kommt ja noch andere Technik dazu, wie das Scharnier etc. Mhm. Dann ist die Frage, wie groß wäre der Akku? Kannst du den in der einen Displayhälfte nicht sogar größer machen, also mehr Gewicht? Ja, so 1,6 ist gar nicht mal so falsch, ja.
Ja, ja, aber das ist natürlich nach meiner Meinung für so ein Gerät viel zu schwer.
Ja, aber musst du zwei iPad Minis auch aneinander kleben? Obwohl, warum eigentlich nicht? Ne? Von der zusammengeklappt ist die Größe ja nice.
Ja. Naja, also das Gerät fällt und steht mit der Software.
Ja, aber das fällt, denke ich mal, noch mehr mit dem Preis.
Das auch, aber wenn du natürlich eine sehr attraktive Software anbietest, Stichwort iPadOS, oder vielleicht das Ganze sogar macOS kompatibel machen würdest, hätte man natürlich so ein 2-in-1-Gerät. Und dann kann man sich das schön rechnen, diese 3.000 Dollar.
Ja, okay, schön rechnen kannst du dir alles.
Ja.
Du kriegst halt im Prinzip zwei iPads, ja, zum Preis von einem.
Nee, nicht ganz. Hast nur eine SoC drin. Ne? Kannst ja nicht teilen und zwei rausmachen, ja. Ne? Also ich sehe das relativ entscheidend, was da softwaretechnisch bei rumkommt, was ich mit dem Gerät dann wirklich machen kann. Weil auch wenn wir jetzt iPadOS 26 haben, jetzt mal einen ganz großen Hakenschlag auf das neue iPad M5, haben wir ein hardwaretechnisch ein brachales Gerät mit einer wahnsinnigen Leistung, aber immer noch durchschnittlichen Betriebssystem, was bei weitem nicht die Hardware ausnutzen kann. Das Problem zieht sich nach wie vor durch.
Das ist aber auch vielleicht mit ein Grund, warum sich das so verschiebt, genauso wie das iPhone. Wir wissen nicht, ob vielleicht
das softwaretechnisch
die Software das Problem ist, in Anführungszeichen. Ja.
Beim iPhone wahrscheinlich weniger als bei so einem iPad, softwaretechnisch. Beim iPhone ist das Anpassungs.
Ja, kann
geringer,
sein. Aber die Frage ist halt, welche Features willst du wie zusätzlich noch aufs iPhone bringen, wenn du es halt aufgeklappt hast, weil dann ist es im Prinzip ein iPad. Mhm. Da kann auch sein, dass man da sich noch nicht ganz sicher ist, was man überhaupt an Funktionen da noch aufs iPhone bringen will. Mhm. Wobei aber auch da sage ich wieder, ja, dann verkauf lieber ein paar weniger iPads, ja, und hau da zumindest mal im aufgeklappten Zustand auch eine vernünftige iPad-Funktionalität hin.
Ja.
Auch wenn wir da noch relativ eingeschränkt sind, wobei, wie gesagt, beim iPhone ist die Bildschirmgröße nochmal ein Faktor. Wie gesagt, iPadOS wäre, denke ich mal, da so ein Minimum. Ja, dann braucht man kein macOS auf dem Gerät. Auch jetzt nicht unbedingt alle iPad-Features, aber halt sehr dicht dran. Und könnte sein, dass es da auch noch Diskussionsbedarf gibt, inwieweit man sich da eventuell iPad-Käufe wegnehmen will, die dann zum iPhone Fold als Alleingerät greifen.
Mhm.
Könnte auch nochmal so ein Diskussionspunkt innerhalb von Apple sein. Aber auch da würde ich gerne Steve Jobs wieder zitieren. Mhm. Ja, lieber wie gesagt, die greifen bei Apple zu einem alternativen Gerät.
Ja, als bei der Konkurrenz, das ist richtig.
Genau.
Das ist klar.
Lieber dann den Jungs und Mädels oder den Käufern, Käuferinnen, wie gesagt, dann ein iPhone Foldable verkauft, ja,
ja.
Als dass sie dann, keine Ahnung, Samsung oder was auch immer sich kaufen, ja. Mhm. Oder vielleicht kein iPad, ja, und sich dann lieber ein iPhone Pro, ja, und deswegen, also dann Mut zum Risiko, ja, und den Leuten dann das verkauft, ja.
Ja, das ist richtig. Ja, also wie gesagt, ich bin nach wie vor der Meinung, das Gerät steht und fällt mit der Software. Wenn es dann irgendwann kommen wird, 2029 ja,
die Frage,
oder später.
Aber, ach mein Gott, wir können uns da immer nur wiederholen. Die Frage ist ja auch, ist es auch wirklich ein iPad? Oder ist es ein MacBook?
Ja, oder ist es dazwischen? Keine Ahnung, was es dann sein wird, dementsprechend.
Weil wir hatten schon die Gerüchte über ein MacBook, was aus zwei Displays bestehen soll.
Ja, hatten wir.
Wir haben jetzt, wie gesagt, PC-Hersteller gesehen oder PC-Hersteller gesehen, die in dem mobilen Bereich ja auch wirklich so Geräte schon am Start haben.
Asus, Huawei etc. Ja.
Deswegen ist die Frage, ist das wirklich ein iPad oder ist es ein MacBook? Selbst wenn da einer die Hardware schon gesehen hat, da ist ja die Frage, was läuft auf dem Ding?
Ja, das ist richtig. Das ist die Frage.
Also welches OS läuft auf dem Ding? Mhm.
Oder läuft beides auf dem Ding? Was natürlich nach meiner Meinung die Optimalfunktion wäre.
Da sind wir schon wieder beim iPad Pro.
Ja. Ja, wir werden es sehen. Da können wir lange drüber spekulieren und wir können uns lange darüber Gedanken machen und letztendlich wird Apple unsere Vorschläge diesbezüglich leider nicht übernehmen. Was heißt diesbezüglich? Die werden keine unserer Vorschläge übernehmen. Also von daher ist das alles Spekulatius.
Aber ist es da nicht wirklich schade, dass Apple nicht ein bisschen mehr wie so ein PC-Hersteller ist?
Meinst
die
du?
Die da vielleicht mal was an die Wand werfen und mal gucken, was dann
kleben bleibt.
Wirklich, ja.
Meinst du, ein paar Spaghettis an die Fliese werfen und irgendeine Spaghetti?
Nee, Spaghettis nicht, sondern hau wirklich mal macOS auf so ein iPad drauf.
Ja, Mut zur Lücke.
Und dann siehst du ja, wie sich's verkauft.
Ich prognostiziere,
also gesagt,
das würde sich auf jeden Fall besser verkaufen als jetzt. Das die Pro-Modelle.
Man weiß es nicht, ja. Vielleicht wollen ja auch die iPad-Nutzer bis auf uns oder so 0,1%, die nach macOS beziehungsweise mehr macOS auf iPadOS halt oder dahin drängen. Ja, wie gesagt, vielleicht sind wir auch nur 0,1% und die würden sich gar nicht verkaufen, ja. Weiß es nicht, aber da würde man sich vielleicht mal wünschen, Apple, mach's doch einfach. Du musst ja groß nichts anpassen. Hm. Also klar, ich würde mir wünschen, dass macOS dann auch touch-optimiert wäre. Aber da wird wahrscheinlich auch was kommen, weil gerüchteweise, da hatten wir in den letzten Folgen ja auch drüber gesprochen, soll ja ein MacBook Pro mit Touchscreen kommen. Dann müsste da definitiv in diese Richtung was passieren. Vielleicht sehen wir ja dann wirklich ein iPad Pro oder ein MacBook ohne Tastatur. Ja, keine Ahnung, wie sie es nennen.
Ja, also die aktuelle Gerüchtelage sagt ja, das MacBook soll sich klassisch darstellen, nur halt mit einem Touch-Display. Ne? Das halte ich für...
Das kannst du nicht machen ohne Anpassungen im OS.
Naja, ich meine hardware-technisch.
Mit diesen aktuellen Touch-Targets oder mit den aktuellen Targets, die du hast, zum Klicken, Fenster schließen, verschieben etc., das ist für einen Finger nicht so geeignet, ja.
Nein, ich meine nur hardware-technisch soll sich das Gerät letztendlich klassisch darstellen.
Ja, das ja, aber wie gesagt, die Frage könnte ja sein, inwieweit du dann dein MacBook Pro klassisch mit einem Touchscreen hast und dann eine neue MacBook-Familie hast, die quasi ein iPad Pro wäre, auf dem macOS läuft.
Ja.
Das muss ja nicht iPad heißen. iPad könntest du ja beibehalten mit iPadOS. Und haust eine neue MacBook-Familie raus mit macOS auf einem Touch-Only und Tastatur. Oder mit einem, wie gesagt, entweder Bildschirm-Detachable ja, von der Tastatur oder mit einer Tastatur extra verkaufen. Das gibt so viele Möglichkeiten, die wir, wie gesagt, von anderen Herstellern im PC-Bereich schon lange sehen.
Ja.
Wo deswegen auch meine, wie gesagt, meine Frage eben, würde man sich da nicht wünschen, dass Apple da ein bisschen mehr da sich trauen würde.
Ich glaube...
Aber da fehlt es, glaube ich, auch an Kapazitäten einfach wieder.
Ja, ich glaube, Apple hat große Angst, dass sie sich die MacBook-Reihe zu unattraktiv machen und dass die Leute sich nicht noch zusätzlich ein iPad kaufen, sondern dementsprechend nur ein Gerät haben. Und sie haben halt Angst vor Umsatzeinbrüchen. Auch wenn du sagst, und das ist auch eigentlich richtig, lieber sich selbst Konkurrenz machen, als die zur Konkurrenz abwandern zu lassen. Die Kunden, ganz klar. Aber ich glaube, das ist der getriebene Angstfaktor oder das ist der größte Angstfaktor bei Apple. Sie wollen halt, kauft euch ein MacBook und kauft euch noch ein iPad dazu und am besten noch ein iPad Mini, dann macht ihr alles richtig. Ja,
ein iPhone, eine Apple Watch.
Richtig, kauft das komplette Portfolio und das sehe ich zum aktuellen Zeitpunkt so, dass sich Apple so präsentiert. Ob das sich in irgendeiner Weise ändern wird, weiß ich nicht. Ich hoffe es mal, dass sie dann irgendwann mal Geräte zusammenfließen lassen. Aber im Moment sehe ich das halt so, das ist der größte Angstfaktor bei Apple. Sie wollen halt keine Umsätze in den einzelnen Sparten verlieren. Ja. Ist so. Mich würden sie wahrscheinlich als MacBook-Kunden verlieren, wenn mein iPad Pro auch macOS beherrschen würde. Wäre ich wahrscheinlich
Sie hätten dich ja, wenn ich als Kunden verloren.
Nein.
Und wenn du mal guckst, was ein gut ausgestattetes iPad Pro mittlerweile kostet im Vergleich zu einem MacBook.
Da würde ich dann wahrscheinlich auch dann zum Topmodell greifen, weil ich würde mir das dann ja schön rechnen. Ich spare ja mein MacBook. Ne? Dann würde ich da auch schon ordentlich Ausstattung reinklicken.
Also den Umsatz haben sie doch so oder so mitgenommen.
Ja, aber das MacBook wäre dann umsatztechnisch weg, also mein MacBook.
Dafür hätten sie wahrscheinlich beim iPad 5 Euro mehr an Marge gemacht.
Und ich würde wahrscheinlich trotzdem auch noch zusätzlich ein iPad Mini benutzen, weil mir das ja dann wiederum zu groß wäre, weil das tue ich ja jetzt
oder
auch
halt
schon.
Oder je nachdem ein iPhone Fold.
Ja. Oh, gut, irgendwann ist das Geld auch endlich.
Nein, ich meine anstatt, weil du könntest mit dem iPhone Fold
das Mini dann ersetzen.
Richtig,
ginge dann ja. Das ist dann wieder ein Rechenexempel. Was ist dann günstiger? Zwei Geräte oder dann ein Gerät? Ein Standard-iPhone und ein iPad Mini? Ist das vielleicht günstiger als dann ein iPhone Fold? Das müsste man dann ausrechnen, sage ich jetzt mal.
Ja, dann müsstest du aber wieder zwei Geräte dabei haben. Es ist halt die Frage, wie nutzt du die Geräte?
Das ist
halt die Frage. Das ist, denke ich mal, wichtiger, als würde ich Geld sparen, wenn ich mir zwei Geräte kaufe. Weil du... Wie gesagt, wenn du ständig die zwei Geräte mit dir rumschleppen musst, ist wahrscheinlich das Fold die bessere Alternative. Mhm. Vorausgesetzt von der Bildschirmgröße und von dem, was du damit machen kannst, wäre es vergleichbar halt mit einem Mini. Mhm.
Naja.
Wenn du sagst, ich nutze das Mini eben nur zu Hause auf der Couch, dann, wie gesagt, wäre wahrscheinlich das iPhone oder das Standard-iPhone interessanter, weil du da nochmal Gewicht und Größe halt sparen kannst. Aber wenn du sagst, ich habe eh immer beide Geräte dabei, wäre das Fold wahrscheinlich interessanter.
Das ist relativ unterschiedlich bei mir. Das,
ja, ich sage, das kommt stark auf das Nutzungsverhalten an.
Hm? Ja, das ist so. Kommt drauf an, wo ich hinfahre, was ich mache oder wie auch immer. Ne?
Naja.
Okay. Naja. Dann lass uns doch noch mal kurz über das MacBook Pro mit M5-Chip sprechen. Da kann ich auch gerade noch ein paar Praxiserfahrungen kundtun, weil ich habe es im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit, einen Satz, den ich mir als Textmarke ja speichern sollte, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit auch testen können. Und da kommen wir dann gleich noch zu, was ich da für Erfahrungen machen konnte. Zumindest sieht es so aus, dass es sehr performant sein soll. Laut Geekbench erreicht es derzeit im Single-Core-Bereich die höchsten Messwerte, die je gemessen worden sind. Also Betonung liegt auf Single-Core. Egal, ob es jetzt eine Intel-basierende oder AMD-basierende CPU war oder auch wie gesagt ein ARM-Chip, hat es derzeit den Rekord gebrochen, nämlich von 4263 Punkten gemessen, wie gesagt im Geekbench 6. Das ist schon sehr ordentlich und auch im Vergleich zum M4 ist es im Multicore-Bereich derzeit, was heißt derzeit, der Wert ist ja statisch, weil der M4 wird sich ja nicht verändern, logischerweise, ist es im Vergleich zum M4 um 20% schneller. Das ist ordentlich. Und wenn wir jetzt nochmal einen relativ alten Chip in Vergleich setzen, einen alten High-End-Chip, nämlich den M1 Ultra, das ist der leistungsstärkste M1-Chip gewesen, den es je gab, oder den gibt es ja immer noch, da ist es so, dass er fast gleich auf ist, der M5, nämlich nur 5% langsamer, und er hat 18.933 Multicore-Punkte in Geekbench 6. Und das ist halt, wie gesagt, nur 5% langsamer als der M1 Ultra. Das ist schon mal imposant. Mhm. Wenn man jetzt auch mal den Preis in Kontext setzt, was der M1 Ultra damals gekostet hat.
Ja, okay, aber das ist doch immer so.
Ja, ja, aber trotzdem, also viele sagen, ja, M4, M5, lohnt es sich denn überhaupt den M5 zu nehmen? Kann ich nicht den M4 nehmen? Wenn ich mir jetzt so diese Werte anschaue.
Nee, wenn, dann kauft doch einen gebrauchten M1 Ultra. Machst du fast dieselbe Leistung.
Gibt's ja im MacBook nicht, gibt's ja nur im Studio. Nein, aber wie gesagt, wenn man jetzt wirklich auf Leistung aus ist und derzeit das ein sehr schnelles Gerät haben möchte und mit 14 Zoll zurechtkommt, würde ich schon sagen, da muss der Minderpreis zum M4 MacBook Pro schon signifikant sein, dass ich das machen würde. Ich persönlich. Ja. Und auch die Gerüchte rund um die SSD haben sich bewahrheitet, weil da hieß es ja auch, ist die SSD wirklich doppelt so schnell? Und ja, sie ist doppelt so schnell. Das haben seriöse Medien berichtet. Und ich habe auch mal auf dem Gerät, was ich zur Verfügung hatte und immer noch habe, dementsprechend Benchmarks laufen lassen. Und die ist wirklich doppelt so schnell wie die alte SSD. Was ich allerdings im Brot- und Butter-Einsatz, im Tagesgeschäft mit macOS nicht bemerkbar macht. Da muss man wirklich schon enorme Datenmengen transportieren. Und enorme Datenmengen kann man ja auch nur dann transportieren, wenn man enormen Datenplatz oder Speicherplatz hat. Ne? Weil du musst ja irgendwo hin transferieren, und die Standardausstattung, die hat ja leider nur dementsprechend 256 Gigabyte. Da muss man ja nochmal tief in die Tasche greifen, wenn man da was ordentliches von der Kapazität her reinstecken möchte. So. Und dann kommen wir zu dem Punkt, den ich auch leider feststellen konnte. Allerdings muss ich sagen, den Test, den ich dann durchgeführt habe, der war halt auch inspiriert von den ganzen Negativberichten in Anführungsstrichen. Und daraufhin habe ich mich dann mal hingesetzt und habe dann auch probiert, den Lüfter zum Laufen zu bringen und das Gerät so ein bisschen gefordert. Ich habe das mit Cinebench gemacht und ich konnte dann feststellen, im direkten Vergleich, was hat dementsprechend der M5 schneller den Lüfter anspringen lassen, und er hat wesentlich schneller gedrosselt als ein vergleichbares M4-Gerät. Wie gesagt, ich habe das mit Cinebench getestet und das haben auch die Kollegen dementsprechend so berichtet, und das konnte ich halt auch reproduzieren und nachverfolgen, dass, wie gesagt, schneller gedrosselt worden ist, dass der Lüfter schneller angesprungen ist, dass der Lüfter etwas lauter ist nach meiner Meinung, und ja, dass er auch etwas mehr Strom verbraucht als der M4. Das sind alles Dinge, die ich halt feststellen konnte. Gut, mehr Leistung verbraucht auch letztendlich mehr Strom, so kann man auch argumentieren, klar. Aber meine persönliche Meinung ist, man hätte auch das Lüfterdesign etwas mehr anpassen können, weil wir haben ja nach wie vor die gleiche Lüfterlösung wie im M4, also einen Single, einen einzelnen Lüfter. Und hätte man da vielleicht ein wenig mehr am Lüfterdesign gearbeitet, hätte man aus dem M5 auf Langstrecke gesehen, also auf Langzeitbelastung oder auf intensive Belastung, mehr Leistung rausholen können und dem Ganzen etwas oder das Drosseln etwas später einsetzen lassen können mit mehr Leistung im Kühlungsbereich oder im Kühlsystem. Ist meine Theorie dazu. Ja. Weil was nützt dir der leistungsstärkste M5, wenn er dann irgendwann drosselt? Wenig.
Das sollte er natürlich am besten gar nicht tun oder halt so spät wie möglich. Ja,
ja. Also der M4 drosselt wesentlich später. Die Frage ist natürlich, ist die Standard-M5-Klasse oder generell die Standard-Klasse bei Apple für die Nutzer interessant, die das Gerät wirklich bis aufs letzte ausnutzen oder das letzte Quäntchen Rechenleistung aus dem SoC rausholen müssen. Das kann man natürlich diskutieren. Lohnt es sich dann nicht, dann zu warten, bis der M5 Pro oder der M5 Max kommt?
Hm.
Das muss man halt auch sehen, weil das ist ja nun mal das Brot- und Buttergerät innerhalb der MacBook Pro Kategorie. Ja.
Hm, ja.
Ja. Schauen wir mal, wann dann die Pro- und die Max-Modelle kommen. Dieses Jahr wohl nicht mehr. Es haben ja auch schon einige spekuliert, dass die Pro- und die Max-SoCs ausgelassen werden und es gleich zum M6 übersprungen wird. Naja, mal schauen. Das wäre, glaube ich, das erste Mal. Es gab, glaube ich, von jeder Generation Pro- und Max-Versionen. Nur Ultra, die haben sie halt ausgelassen.
Ultra, ja.
Ja. Also ich glaube das nicht, dass das ausgelassen wird. Vermute ich, das wird nicht passieren. Ja. Das wird schon irgendwo eingehalten. Ich schätze mal, dann im März oder so, Frühjahr, werden dann die MacBook Pros mit Pro und Max kommen. Ist meine Meinung.
Ja, kann sein. Hm.
Ja. Gut. Dann sind wir mit dem Hauptthemenlauf soweit durch, ne?
Ja, ein bisschen was haben wir, glaube ich, noch.
Naja, wir haben ja noch ein Gadget, ne? Oder haben wir sonst noch Themen außerhalb des Gadgets?
Nö.
Nö. So, dann lass uns doch mal über das Gadget der Woche sprechen. Ja, wir haben ja gerade gleich zwei Besonderheiten. Wir haben eine Markenpremiere und wir haben mal wieder den Fall, dass ich nach langer Zeit über ein Backpack spreche oder über einen Rucksack, wie man das auch ausdrücken mag. Es gab ja Zeiten, da habe ich sehr, sehr, sehr regelmäßig Taschen und Rucksäcke getestet, bis ich dann gemerkt habe, naja, die benötigen ja auch sehr viel Platz. Und die muss man ja auch irgendwo unterbringen und ja, permanent sein Daily Bag zu wechseln, das ist schon relativ nervig. Und ich habe ja auch im Podcast gesagt, naja, wenn ich einen Rucksack teste oder eine Tasche teste, dann muss sie schon extrem interessant sein oder extreme Begehrlichkeiten bei mir auslösen. Und das habe ich eigentlich auch sehr, sehr lange eingehalten, das Versprechen. Ich glaube, den letzten Rucksack habe ich vor zwei Jahren hier im Podcast getestet, wenn ich richtig informiert bin. Und seitdem habe ich mir auch keinen neuen zugelegt oder auch mir auch kein neues Testexemplar kommen lassen. Also ich war relativ geduldig und relativ brav, obwohl es am Wegesrand schon die ein oder andere Versuchung diesbezüglich gegeben hat. Aber bei dem Produkt konnte ich nicht widerstehen, weil in erster Linie war ich auf die Marke gespannt, wie sich die Marke präsentiert, und das ist die Marke Moment. Und Moment ist ja so eine Allround-Marke, würde ich sagen. Sie haben sehr viel Kamerazubehör im Sortiment, auch sehr viel Linsensysteme und sehr viel Allround-Zubehör für den iPhone-Bereich oder auch generell für den Bereich Apple. Und ich würde sagen, die ganzen Berichte, die ich mir bisher über die Marke durchgelesen habe oder auch der Produktauftritt oder der Markenauftritt, der deutet schon darauf hin, dass es eine Premium-Marke ist. Ich würde sie derzeit einstufen, auch gerade nach dem Test des Backpacks, würde ich sie derzeit so in die Kategorie 12 South und Nomad einstufen. Durchaus schon im Premium-Bereich. Um jetzt wirklich ein komplettes Urteil bilden zu können, müsste ich wahrscheinlich noch ein paar andere Produkte testen aus dem Hause, weil der Test bezieht sich derzeit nur auf ein Backpack, und zwar auf den Moment Everything Travel Backpack Weekender in der 28 Liter Version. Das bedeutet, dass es auch noch kleinere Versionen davon gibt, je nachdem, was man damit anstellen möchte. Würde ich sagen, kann man da auch von der Kapazität oder von der Größe etwas nach unten gehen. Aber ich finde, diese 28 Liter sind gar nicht so groß letztendlich, weil er sich auch so ein bisschen anpasst. Wenn man ihn natürlich vollpackt, dann sieht er schon voluminös aus, ganz klar. Aber wenn man ihn jetzt nicht voll bepackt hat, dann sieht er relativ minimalistisch aus. Und Minimalismus ist auch das Stichwort, weil die Darreichungsform oder die Designsprache ist nach meiner Meinung relativ minimalistisch und elegant gehalten, was ja auch gerade im Rucksackbereich nicht bei jeder Marke so ist, weil da gibt es die verschiedensten Ausprägungen und verschiedensten Designsprachen, die mir eigentlich nicht immer gefallen und wo ich sagen würde, naja, das ein oder andere Designelement hätte man sich auch verkneifen können. Und hier hat man nach meiner Meinung oder nach meinem Geschmack, das Geschmack ist ja auch relativ, alles richtig gemacht. Wir haben ja ein einfarbiges Design. Den gibt es mittlerweile auch in Schwarz. Bei Amazon ist der derzeit, glaube ich, nur in anderen Farbtönen gelistet. Ich glaube, Grau und Blau und Grün. Ich habe ihn in Schwarz bekommen. Ich wollte ihn auch unbedingt in Schwarz haben, weil er sieht sehr elegant aus. Wir haben ja quasi die All-Black-Variante. Und selbst das Branding, also der Moment-Schriftzug, ist in der gleichen Farbe eingestickt, dementsprechend in Schwarz. Und man muss halt genau hingucken, um das Branding lesen zu können, was ich sehr, sehr charmant finde. Das ist sehr schönes, minimalistisches, zurückhaltendes Design und das ist auch ein Rucksack, den man in sehr vielen Situationen einsetzen kann. Das mag ich so, weil er auch sehr zurückhaltend ist. Kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen zum Material. Das ist ja auch ganz interessant, weil es das erste Mal ist, dass ich hier dieses Mikro-Ripstop-Nylon einsetze oder verwende bei einem Rucksack. Sonst hatten die Rucksäcke immer andere Materialien. Und ich habe mich so ein bisschen informiert. Das ist ein Material, was auch im Flugdrachenbau eingesetzt wird oder auch im Zeltbau eingesetzt wird. Also es ist ein sehr, sehr belastend oder ein Material, das man sehr stark belasten kann. Und über die Belastbarkeit kann ich jetzt natürlich noch nicht viel sagen. Ich habe jetzt 2-3 Tage im Einsatz, habe ihn jetzt als mein Daily Backpack im Einsatz und da macht er eine gute Figur. Es wäre auch schlimm, wenn er das nach 2-3 Tagen noch nicht, wenn er eine schlechte Figur machen würde diesbezüglich. Aber er strahlt sehr, sehr viel Vertrauen aus. Also die Verarbeitungsqualität ist doch sehr, sehr hoch. Und ich habe ja nun schon wahrhaftig sehr, sehr viele Rucksäcke getestet. Und ich glaube, ich habe auch die Expertise, das vernünftig bewerten zu können diesbezüglich. Und ich setze die Produkte ja dann auch im Alltag ein und teste sie nicht nur theoretisch, sondern ich verwende die dann ja auch wirklich im täglichen Leben. Und sollte dann irgendwas Negatives auftreten, werde ich mich dann auch zu Wort melden. Wir haben ja die üblichen YKK Reißverschlüsse. Das ist ein großer Hersteller von Reißverschlüssen, Premium-Hersteller, der auch bei anderen Herstellern ein Zuhause findet. Wir haben hier ein Clamshell-Design, das heißt, wir können das Hauptfach komplett aufklappen und den Rucksack quasi komplett öffnen. Haben da auch einen Zwei-Wege-Zugang, das heißt, ich kann das Clamshell-Design nutzen, kann aber dementsprechend auch über einen zweiten Reißverschluss das Clamshell-Design ignorieren und ganz klassischerweise an das Innenleben kommen von dem Hauptfach. Und der Name impliziert ja auch, dass ich den für 2-3 Tage mal so am Wochenende als Reiserucksack nehmen kann, wo ich dann auch meine Klamotten reinpacken kann, etc. Das kann man durchaus machen. Man kann ihn durchaus auch wirklich stark belasten und da sehr viel reinpacken. Man kann aber auch ganz andere Dinge damit transportieren. Man kann aus dem Rucksack auch einen Fotorucksack machen. Wenn man optional dann noch ein Inlay dazu erwirbt, gibt es auch logischerweise von der Firma Moment, wo man dann aus einem Reiserucksack ein Fotorucksack macht. Und das funktioniert auch ganz gut, habe ich allerdings fairerweise noch nicht getestet, weil ich sage gerade, das funktioniert auch ganz gut. Ich nehme es mal an, weil man hat ja diese Ankerpunkte, wo man das Inlay fixieren kann und das sieht auf der Webseite von Moment auch sehr vertrauenswürdig aus. Und wenn ich mir auch die restlichen inneren Werte anschaue, gehe ich da mal von aus, dass es auch hervorragend funktioniert, dass ich daraus einen Kamerarucksack bauen kann. Kommen wir auch gerade nochmal zum Inlay. Das finde ich auch sehr gut, dass das Innenfutter aus Velex-Gewebe ist, sehr strapazierfähig und sehr weich und dass es heller ist als schwarz. Das klingt jetzt doof. Warum muss es heller sein als schwarz? Es ist wesentlich heller als schwarz. Es ist also so ein Lichtgrau. Und es hat einen großen Vorteil. Ich habe dann eine Kontrastfläche im Inneren und ich habe ein helles Erscheinungsbild logischerweise und ich finde Sachen im Rucksack, gerade Kleinteile, wesentlich schneller wieder, als wenn ich jetzt in ein schwarzes Loch hineinschaue. Das ist ein ganz praktischer Hintergrund, habe ich auch in der Praxis immer wieder feststellen können. Wenn man schwarzes Innenfutter hat, findet man Dinge einfach schlechter wieder. Wiederfinden ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Mesh-Fächer. Hat auch einen großen Vorteil, dass es Mesh-Fächer sind, weil ich kann durchschauen, was halt auch in den Fächern drin ist. Ich muss nicht jedes Mal reingucken und das Reißverschluss aufmachen, sondern ich sehe halt, was in den Mesh-Fächern versteckt ist. Auch ein sehr durchdachtes System, würde ich sagen. Und das ist auch sehr praktikabel gestaltet. Ich möchte jetzt hier nicht jedes einzelne Mesh-Fach aufzählen, da würde ich ja morgen früh noch sitzen. Man hat halt die Möglichkeit, sehr, sehr, sehr viel Ordnung zu schaffen und das Ganze vernünftig zu organisieren. Ja, vom Außendesign, wie gesagt, sehr schlicht. Wir haben hier auch einen Flaschenhalter auf der Außenseite, der auch mit der Flasche wächst. Also man hat halt eine Dehnfalte und man kann halt auch relativ große Flaschen reinstecken. Ich verwende das nicht als Flaschenfach, zumindest nicht in dieser Jahreszeit, sondern ich habe da so einen kleinen Regenschirm untergebracht. Hm. Also einen kleinen Knirps, der passt da hervorragend rein. Ja. Und was ich noch sehr schick finde, man hat zwei seitliche Trageriemen oder Tragegriffe auf jeder Seite vom Rucksack, die sehr dezent sind, die so auch nicht auffallen und die man verwenden kann, um das als Tasche zu tragen, das ganze Ding. Und was ich hier auch sehr schön finde, dass sie nicht so auffallend sind, weil es gibt Marktbegleiter, die haben da so dicke Tragegriffe verbaut und dann sieht das immer sehr merkwürdig aus, wenn jemand den Rucksack auf hat und er hat da rechts und links so zwei Tragegriffe dran. Das hat dann immer so ein bisschen, sieht dann immer optisch vom Design her nicht so schick aus. Und hier hat man das so dezent untergebracht. Man sieht es nicht, wenn man es nicht weiß, sieht man es auch nicht, dass da zwei kleine Griffe untergebracht sind, jeweils rechts und links. Dann haben wir noch ein verstecktes Fach, was RFID geschützt ist, auf der Rückseite, da kann man Portemonnaie reinpacken, Reisepass etc. Das ist auch bei vielen Marktbegleitern schon so obligatorisch, dass man, wie gesagt, auf der Seite zum Rücken dann noch ein verstecktes Fach hat, was sich auch immer wieder bewährt hat, gerade für das Portemonnaie, dass das halt nicht irgendwo abhanden kommt in irgendeiner Form. So, und kommen wir zu dem größten Pluspunkt, den ich erst auf den zweiten Blick feststellen konnte, dass dieser Pluspunkt für mich oder dass dieser Pluspunkt verbaut ist. Wir haben ein Technikfach. Gut, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das hat jeder und das haben viele Rucksäcke, wo man erstmal das Technikfach hat mit ganz, ganz, ganz vielen Mesh-Fächern. Und dann haben wir das obligatorische Laptop-Fach. Aber was nach meiner Meinung fast alle Hersteller falsch machen, das ist, dass das Laptopfach bis nach unten durchgeht. Das bedeutet, wenn ich das Laptop reinschiebe, dass, wenn ich den Rucksack abstelle, mehr oder weniger sofort die Unterseite oder die seitliche Kante vom Laptop sofort Kontakt mit dem Boden hat. Da ist dann logischerweise der Rucksack dazwischen. Aber je nachdem, wie fest ich den Rucksack dann abstelle oder was auch immer da unten drunter ist, bekommt der Rucksack halt Kontakt, das Laptop halt Kontakt mit dem Boden. Und das hat man hier ganz clever gelöst. Man hat einfach das nicht bis unten hindurchgezogen, das Laptopfach, sondern ich glaube so 10 Zentimeter vor dem Boden abgestoppt, hat es da noch ein wenig abgepolstert und hat es somit etwas entschärft. Also den Bodenkontakt etwas weggenommen, dass es halt nicht mit dem Boden in Kontakt kommt. Und das funktioniert mit 16 Zoll hervorragend. Ich verwende ja ein 16 Zoll MacBook Pro. Und eine Besonderheit ist, bei 99% aller Rucksäcke, die ich bisher getestet habe, war es so, dass das Laptopfach nicht kompatibel war, wenn man einen Sleeve verwendet. Das heißt, ich habe dann immer das Laptop inklusive dem Sleeve in das Haupttechnikfach reingesteckt und habe das Laptopfach eigentlich gar nicht genutzt, weil ich ja gerne noch das Laptop inklusive dem Sleeve in das Laptopfach stecken wollte, ging aber bisher nie. Und das ist der einzige Rucksack, den ich bisher gefunden habe, der inklusive Sleeve das Laptop aufnimmt, also im Laptopfach. Und das ist ein großer Pluspunkt. Und das ist ein, ich verwende gerade einen Wollfilz-Sleeve und das ist nicht gerade so dünnwandig und das passt hervorragend, inklusive logischerweise dem Laptop, in das Laptopfach hinein. Ja, das ist für mich der größte Pluspunkt an dem Rucksack. Ja. Die Marke hat mich da positiv überrascht. Schön. Ist jetzt gerade mein Daily Backpack. Ja. Ich bin durch damit. Bist du noch da, oh, Thomas?
Okay, ja, ich bin noch da. Ich habe ganz gespannt zugehört.
Naja, mehr gibt es ja nichts.
Mit Einsatz für Foto war ich ja auch schon ganz hellhörig geworden.
Ja.
Das ist ja auch immer so ein Ding. Ja. Kamerarucksäcke sind ja auch ein Thema, aber du willst ja nicht nur dann Kamera nutzen.
Ja.
Oder man muss mehrere für unterschiedliche Zwecke dann haben, aber wenn du da hier Multipurpose und so und dann durch einen Einsatz,
ja,
das ist schon okay. Ja.
Also man muss ja fairerweise auch dazu sagen, es gibt natürlich auch andere Hersteller, die dieses modulare System verbauen. Das ist jetzt nicht, die haben jetzt nicht das Rad diesbezüglich neu erfunden. Man kann dementsprechend auch bei anderen Rucksäcken die Inlays komplett rausnehmen etc. Aber das ist auch ein Rucksack, der nicht sofort als Kamerarucksack zu identifizieren ist. Das heißt, er sieht sehr, sehr schlicht und minimalistisch aus. Und das hat ja auch einen großen Vorteil, finde ich, wenn jetzt einer umherläuft mit so einem, ich sag jetzt mal, so einem klassischen Peak-Design-Rucksack, wo man dann auch noch deutlich identifizieren kann, oh, das ist ein Kamerarucksack, dann sind natürlich auch die Begehrlichkeiten bei den bösen Buben eher geweckt als bei so einem sehr schlichten, minimalistischen Rucksack, wo alles Mögliche drin sein könnte, wo man aber nicht vermutet, dass da eventuell eine Kameraausrüstung drin steckt etc., weil er sieht schon relativ schlicht aus. Also er weckt jetzt nicht irgendwelche Begehrlichkeiten, das Ding zu klauen oder die Innereien zu klauen.
Ja.
So ist das. Ja, schönes Gerät, schönes Produkt. Wie lange man doch über einen Rucksack sprechen kann. Ja, ist ja auch mal so ein bisschen erklärungsbedürftig. Ne? Das ist, weil, wo das Produkt bei mir angekommen ist, habe ich mir das erstmal so angeguckt und habe gesehen, ja, schöne Verarbeitungsqualität, ist alles okay, aber so die wahren Stärken haben sich dann erst dann gezeigt, wo ich mich damit auch intensiv auseinandergesetzt habe. Ja, das ist halt so. Gut, dann sind wir doch mit dem Gadget der Woche durch. Und da wir heute den 24.10. haben, würde ich sagen, fangen wir mit unserem Adventskalender an. Auch wenn es etwas zu früh ist, aber wir haben da so ein paar Anfragen bekommen von Herstellern, ob wir dieses Jahr auch wieder unsere Jahresendgewinnspielwochen machen. Und ich würde sagen, natürlich machen wir das. Wenn Sie bei uns anklingeln und fragen, ob Sie was verlosen dürfen, dann sagen wir nicht nein. Dann schmeißen wir das doch gerne bei uns in der Hörerschaft ab. Und wir fangen an mit einer Marke, ja, wo es mich etwas überrascht hat, dass es da eine Anfrage gegeben hat, nämlich der Marke SanDisk. Die möchten bei uns was verlosen. Ja, und wir verlosen kein Produkt, was Magnettechnologie beinhaltet. Das ist versprochen. Wir verlosen nämlich zwei USB-Sticks. Der erste ist ein wenig erklärungsbedürftig oder den würde ich gerne ein wenig beschreiben. Das ist nämlich der SanDisk Extreme Pro in der 1-Terabyte-Version. Das ist für einen USB-Stick schon recht ordentlich, was das Fassungsvermögen beanlangt. Aber die restlichen Daten sind auch nicht schlecht, weil die Lesegeschwindigkeit beträgt bis zu 1000 MB in der Sekunde und die Schreibgeschwindigkeit bis zu 900 MB in der Sekunde. Wir haben ein sehr massives Metallgehäuse und der Name lässt es schon vermuten. Das ist, wie gesagt, aus der Extreme Pro-Reihe. Das ist also sehr, sehr hochwertig. Es ist die High-End-Serie von SanDisk und das sieht man halt auch von der Verarbeitung her und von auch von den Leistungsdaten her. Und wenn man sich auf der Homepage umschaut, dann verspricht SanDisk lebenslange Garantie. Ja, das lässt ja hoffen. Okay, und der zweite USB-Stick ist relativ simpel in Anführungsstrichen. Das ist ein ganz klassischer USB-C USB-Stick mit 512 GB Fassungsvermögen. Relativ kompakt von der Bauform. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen ein Brot- und Butterprodukt. Ja, und es wird dann dementsprechend zwei Gewinner geben und wir losen aus und ja, das Ganze funktioniert wie gewohnt relativ einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Ja, das zum ersten Gewinnspiel des, nee, das ist nicht das erste Gewinnspiel des Jahres. Wir hatten ja schon mal im Sommer so ein paar Gewinnspiele, aber zum ersten Wintergewinnspiel des Jahres. Und SanDisk macht den Auftakt. Tja, wer hätte das gedacht, ne? Gut. Dann bedanken wir uns recht herzlich bei der Firma SanDisk für die Bereitstellung des oder der Gewinnspielpreise. Jo. Sind wir doch durch.
Genau.
Jo, heute am Freitag. Wenn alles gut geht, werde ich das heute noch veröffentlichen.
Genau, zumindest mal die Aufnahme am Freitag, genau.
Okay, also dementsprechend würde ich sagen, werden wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder hören.
Genau.
Bis dann.
Bis dann. Ciao. Tschüss.